در زندگی اجتماعی جامعه هیچ وجهی سیاسی تر از اقتصاد نیست. چون به گفته همین اقتصاددانان این گونه است که منابع محدود بین طبقات و بخش‌های جمعیت تقسیم شده.
Actual, anticapitalist,
interseccional,
queer,
internacional,
siempre,
autónomo,
revolucionario, info, flora, 79,5.
Montag bis Freitag 18. Info, flora.
Schönen guten Abend miteinander. Ihr hört das Mittwoch-Info von 6 bis 7 Uhr auf 97,5 MHz auf Radio LoRa. Schön, seid ihr heute dabei. Ich bin Flo und wir sind heute zu viert im Studio.
Hallo zusammen, hallo, hallo.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Genau, und wir starten jetzt gleich mit einem Überblick. Und dann haben wir noch für die schnellen und spontan von euch eine Veranstaltung.
Ja, heute werden wir zuerst die Kurznews hören, wie immer. Die Kurznews werden heute lauten heute: Nationalrat beschließt weniger Geld für Kriegsopfer, dafür mehr für die Armee. Die zweite Kurznews ist Kündigungen bei Sugushäusern und die dritte: Farbanschlag und Kritik an UBS. Danach werden wir heute sehr viel über Kurdistan reden. Ihr habt es vielleicht gehört, es gibt Entwicklungen, es gibt Angriffe von dschihadistischen Milizen. Wir haben auch GästInnen hier heute und wir werden ausführlich darüber berichten, über die Vorgänge in Rojava und in Nordostsyrien. Dann fangen wir an mit den Kurznews. Ah, zuerst noch die Veranstaltung.
Ja, genau. Also wir müssen jetzt einen Agendapunkt vorziehen, weil die Veranstaltung ist bereits heute um 19 Uhr in der Zentralwäscherei. Und die Veranstaltung ist von Medico International Schweiz. Und es geht um, ich lese kurz den Text vor: Schengal, Feminizid und der Widerstand ezidischer Frauen, Gespräch mit Awaz Abdi, eine überlebende Person, Dr. Leila Fermann, Woman of Justice und Maya Hess, Medico International Schweiz. Wir werden auch über die aktuelle Lage sprechen, was die islamistischen Angriffe in Syrien für die ezidische Bevölkerung bedeuten. Genau, das ist heute in der Zentralwäscherei Zürich. Geht doch dort vorbei, falls ihr Zeit habt. Und jetzt weiter mit den Kurznews.
Weniger Geld für Kriegsopfer, dafür mehr für die Armee. Im Schweizer Parlament werden die Budgetpläne für nächstes Jahr diskutiert. Die Zeichen stehen auf Sparkurs, aber nicht überall. Während Gelder im Asylbereich und der Entwicklungshilfe gestrichen werden sollen, spricht sich eine Mehrheit für eine Erhöhung des Armeebudgets aus. Der Nationalrat spricht sich für eine Kürzung im Asylwesen von 105 Millionen Franken aus. Die Kommission des Ständerats, der am Montag tagen wird, fordert gar Kürzungen, noch höhere Kürzungen, wie Watson.ch schreibt. Auch in der Bundesverwaltung soll gespart werden. Insgesamt rund 125 Millionen Franken. Der größte Teil davon betrifft Personalausgaben. Bei diesen will der Nationalrat 70 Millionen einsparen. Auch die Auslandshilfe wird beschnitten. Sie trifft es stand jetzt am stärksten und soll um 250 Millionen Franken gekürzt werden. Unter anderem soll auch die Unterstützung für die UNWRA gestrichen werden, also das UNO-Hilfswerk für Palästinenserinnen. Dies, obwohl sich die Lage im Gazastreifen und auch der besetzten Westbank weiterhin verschlimmert und Hunderttausende Menschen auf Hilfswerke wie die UNWRA angewiesen sind. Wenn das Parlament Gelder für Flüchtende und Kriegsbetroffene streicht, soll die Armee eine Budgeterhöhung von mehr als einer halben Milliarde Franken bekommen. Während also humanitäre Missionen und die Hilfe für Kriegsopfer im In- und Ausland heruntergefahren wird, bereitet sich das Parlament, wie es scheint, selbst auf Krieg vor. Kündigungen bei Sukkushäusern. Wie Zürich.ch berichtet, sollen ca. 270 Personen an der Neugasse ihre Wohnung verlieren. Dabei handelt es sich um Mieterinnen in den sogenannten Sukkushäusern, den farbigen Würfeln zwischen Josefswiese und Langstraße. Die Häuser galten einst als Vorzeigeprojekt für billigen Wohnraum im Stadtzentrum. Bewohnt werden sie von vielen Familien und Rentnerinnen. Gegenüber Zürich.ch berichten sie, die Wohnungen seien in einem guten Zustand und die Fenster würden gut vom Zuglärm als auch vom Lärm der PartygängerInnen isolieren. Dennoch wird von der Verwaltung mit Verweis auf eine anstehende Totalsanierung gekündigt. Bereits im September wurde den MieterInnen außerdem eine Mieterhöhung um 10% ab 2025 angekündigt. Dies, nachdem die Verwaltungsfirma gewechselt hat. Neue Verwaltung ist die Allgood Property AG. Der Gründer der Allgood Property AG, Goran Zeidler, stand schon mehrfach wegen seiner geschäftlichen Praktiken in der medialen Kritik. Farbanschlag und Kritik an UBS. Letzten Freitag, am 29. November, gab es in Basel einen Anschlag mit Farbbeuteln und Hammer auf eine UBS-Filiale. Dies ist einem Kommuniqué, das auf der Plattform barrikade.info veröffentlicht wurde, zu entnehmen. Die Aktivistinnen prangen in ihrem Bekennerschreiben die finanziellen Beziehungen zwischen der UBS und diversen Unternehmen an, welche am Krieg im Gazastreifen beteiligt sind. So schreiben sie: Die UBS hat Anteile an den 7 größten Waffenlieferanten der israelischen Armee. Im August 2023 waren diese insgesamt 4 Billionen US-Dollar wert. Zusätzlich zählt die UBS im November 2024 zu den 10 größten Anteilshaltern an Boeing. Boeing ist seit 1948 ein strategischer Partner der israelischen Armee. Laut dem Kommuniqué investiert die UBS aber auch direkt in den israelischen Rüstungssektor. Aktuell hält die UBS Anteile im Wert von fast 9 Millionen US-Dollar am israelischen Rüstungskonzern Elbit Systems. Damit hat die UBS im letzten Jahr ihre Investitionen in den größten israelischen Waffenhersteller um das 7-fache erhöht. In Elbit Systems investieren auch andere Schweizer Banken wie die Schweizer Nationalbank oder die Zürcher Kantonalbank. Außerdem wird von Seiten der AktivistInnen darauf hingewiesen, dass dies nur die offenliegenden Zahlen sind. Sie schreiben: Allgemein wird ein beträchtlicher Teil an Kapitalströmen durch ein undurchsichtiges Geflecht an Fonds, Tochterfirmen und Offshore-Bankkonten geleitet. In Bezug auf den Rüstungssektor gilt dies selbsterklärend in erhöhtem Maße. In der Schweiz kommt es regelmäßig zu Aktionen, die eine direkte oder indirekte Unterstützung Schweizer Unternehmen oder Medienhäuser für den Krieg im Gazastreifen kritisieren. Sowohl bei den Universitätsbesetzungen in Lausanne, Genf, Bern und Zürich, bei Angriffen auf die AXA oder wie letzte Woche, als die Fassade der NZZ besprayt wurde, scheint die Beendigung von Beziehungen zu Israel eine zentrale Forderung zu sein. Das war's mit den Kurznews. Wir hören nun ein Lied. Das Lied muss aber noch schnell gefunden werden. Wir suchen das Lied.
Ich kann ja vielleicht ein paar Dinge sagen. Also schön, dass ihr zuhört. Das ist 97,5 MHz Radio LoRa. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz in eigener Sache. Falls ihr Mitglied seid, dann zahlt bitte eure Mitgliederbeiträge. Und falls ihr das nicht seid, dann könnt ihr das ganz einfach werden, wenn ihr auf unsere super tolle neue Website geht, auf lora.ch. Dann könnt ihr da oben klicken, Mitglied werden. Und dann ist es selbsterklärend. Übrigens, unsere wunderschöne neue Seite ist sehr einfach zu bedienen und man kann neuerdings endlich die ganzen Sendungen nachhören, falls man eine verpasst hat. Und das ist relativ einfach und intuitiv zu bedienen. Das heißt, falls ihr das noch nicht abgecheckt habt, geht unbedingt auf lora.ch und dann könnt ihr zum Beispiel die alten Infosendungen von letzter Woche hören und so weiter und so weiter. Falls ihr euch fragt, was das für ein Lied ist, das gerade im LoRa gespielt worden ist, kann man das auch auf der Website nachgucken. Da ist nämlich automatisiert eine Tracklist verfügbar, wo immer auflistet, was in unserem Radio so gespielt wird. Genau. Jetzt sind wir ready und wir hören ein Lied. Danach gehen wir in unser heutiges Fokusthema zu der Situation in Kurdistan und dem erneuten Episode im syrischen Bürgerkrieg.
Und das Lied ist thematisch passend. Wir stimmen uns ein mit dem Lied Masha Rojava. Es kommt.
Ketchu horten shoreshvan,
Ketchu horten shoreshvan,
de pare zirnivishtiman,
de pare zirnivishtiman,
natırsın kuçken hovan,
natırsın kuçken hovan,
hem derhine jaha bavan,
hem derhine jaha kalan,
biji biji ro java,
biji biji ro java,
Boy te canime feda,
boy te canime feda.
Erişin düşmün bun vala,
erişin düşmün bun vala.
Kurno mala ve ava,
kurno mala ve ava.
Keçu horten kahraman,
keçu horten kahraman.
Şerdikim bo Kurdistan,
şerdikim bo Kurdistan.
Jibok zarok bekijiyan,
jibok zarok bekijiyan.
Hazırın bebem pakrevan,
hazırın bebem pakrevan.
Kamışlo afrinko bane,
kamışlo afrinko bane.
Amude derik hesake,
amude derik hesake.
Türbes bir sere kaniye,
türbes bir sere kaniye.
Bijir ojavayı Kurdistan'ı,
bijir ojavayı Kurdistan'ı.
Keçu horten şoreşvan,
keçu horten şoreşvan.
De bahare zinniştiman,
de bahare zinniştiman.
Natırsış kuçken hovan,
natırsış kuçken hovan.
Em derhinin caha kalan,
em derhinin caha kalan.
Bişi bişi rojava,
bişi bişi rojava.
Jivoy te canime feda,
jivoy te canime feda.
Erişin düşmen bun vala,
erişin düşmen bun vala.
Kurno mala ve ava,
kurno mala ve ava.
Keçu horten kahraman,
keçu horten kahraman.
Şerdikin bu Kurdistan,
şerdikin bu Kurdistan.
Jibok zarok bekejiyan,
jibok zarok
Hazırın bebin bakrevan,
hazırın bebin bakrevan.
Kamışlo afrinko bane,
kamışlo afrinko bane.
Amude derik hesake,
amude derik hesake.
Tırbes bir seri kaniye,
tırbes bir seri kaniye.
Bijir ojavayı Kurdistan'ı,
bijir ojavayı Kurdistan'ı.
Du hörst Radio Lura auf 97,5 MHz mit dem Mittwochsinfo. Wir sind jetzt bereits beim Fokus unserer Sendung angelangt. Wir reden jetzt über Kurdistan und was auch so in den letzten Tagen passiert ist. Und als Einstieg hören wir jetzt eine Videonachricht der aposteischen Jugend, die wir für euch übersetzt haben. Es kommt gleich.
Okay.
Während den 12 Jahren der Rojava-Revolution attackiert der Besatzerstaat Türkei und seine Söldner immer wieder den Willen des Volkes der Region. Die widerständigen Menschen mit der Ideologie von Abdullah Öcalan haben schon immer auf ihre Freiheit beharrt und haben ihre eigene demokratische Selbstverwaltung aufgebaut. In den letzten paar Tagen haben Gruppierungen unter dem Kommando des faschistischen türkischen Staates wieder einmal brutale Attacken auf Aleppo gestartet, mit dem Ziel, den Willen des Volkes und deren demokratische Verwaltung zu zerstören. Das syrische Regime und deren Alliierte haben ihre Position verlassen und den Weg für die Besatzung freigemacht. Unsere Leute von Afrin, Sheba, Sheikh, Mahmoud und Eshrefie stellen sich erneut gegen die Okkupation und kämpfen für ein würdiges Leben. Als Apoi-Jugend schließen wir uns der Mobilisation an. Angekündigt von der revolutionären Jugend und des Bündnis der jungen Frauen und schließen uns den Verteidigungskräften an. Wir rufen alle Menschen der Region auf, sich gegen die anstehenden Attacken zu stellen und ihre Aufgabe mit dem Geist der Selbstverteidigung unter dem revolutionären Volkskrieg zu erfüllen. Lang lebe Rojavas Widerstand, lang lebe Öcalan, entweder Sieg oder Sieg für ein würdiges Leben. Krieg, Krieg, Krieg.
Das ist die Videobotschaft, die uns erreicht. Das wurde heute Morgen in unsere Channels gepostet. Das heißt, es ist brandaktuell. Wir hören es. Die kurdische Bewegung mobilisiert. Und zwar ist das eine Reaktion auf den Angriff vom 1. Dezember. Das habt ihr vielleicht auch in der Zeitung mitgekriegt oder in der Tagesschau gesehen. Doch wir wollen jetzt genau wissen hier im Radio LoRa, was da genau die verschiedenen Players sind und was das vor allem für die kurdische Befreiung in Rojava und für die Revolution bedeutet. Dazu haben wir einen Gast hier im Studio, und zwar ist Emre vom kurdischen Gesellschaftszentrum Demkurd hier. Und er wird uns ein paar Fragen beantworten können, hoffentlich. Oder wir werden mit ihm einfach ein Gespräch haben über die Situation in Nordostsyrien. Hallo Emre.
Hallo. Hallo Sam.
Also wir haben es in der Videobotschaft gehört, die Flo uns übersetzt hat. Es wird mobilisiert, die kurdischen Kräfte, die bereiten sich vor, beziehungsweise sind schon verwickelt in eine erneute Eskalation des Bürgerkrieges in Nordostsyrien. Die Situation dort ist etwas kompliziert, weil verschiedene Akteure gleichzeitig eigentlich mit verschiedenen Motivationen in der gleichen Region kämpfen. Also am 1. Dezember haben Rebellengruppen, die gegen das Assad-Regime kämpfen. Das ist eigentlich immer noch ein Teil des über 10 Jahre andauernden Bürgerkrieges in Syrien. Das heißt, Nordostsyrien, das galt als die letzte Hochburg der Oppositionsmilizen und Parteien gegen das Regime von Assad. Und die werden aber seit einigen Jahren, ich glaube seit 2017, auch von der türkischen Armee unterstützt. Und die haben dort sich im Territorium, das im Nordostsyrien, das von Assad kontrolliert worden ist, sich die Stellungen von Assad angegriffen. Aber wie wir natürlich wissen, ist Afrin und Idlib, die Region Nordostsyrien, ist eigentlich ein kurdisches Siedlungsgebiet, und das wurde im Zuge des syrischen Bürgerkrieges auch von den oppositionellen Armeen, die gegen Assad kämpften, besetzt eigentlich. Also vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, was die Situation der Kurdinnen und Kurden war in den vergangenen Jahren, jetzt bis vor diesem erneuten Angriff.
Also es gibt seit 2012 gibt es eine soziale Revolution in Rojava in Nord- und Ostsyrien, die auch immer wieder von der Türkei und von dschihadistischen Banden des IS angegriffen wurde. 2014 war die große Angriffsoffensive vom IS auf kurdische Städte in Rojava. Mhm. Und Genau, dann haben die Kurdinnen und die anderen Menschen, die auch in der Region gelebt haben, Jesidinnen, arabische Menschen, turkmenische Menschen, Armenierinnen, assyrische Menschen, haben sich mit den kurdischen Kräften zusammengetan und demokratische Kräfte Syriens gegründet 2015. Und seitdem kämpfen sie gegen die dschihadistischen Banden in der Region, vor allem in Nord- und Ostsyrien. Sie wurden in 2018 und 2019 direkt von der Türkei angegriffen. Die kurdischen Städte und Regionen Afrin, Tel Rifat und Serekaniye wurden in Jahren 2018 und 2019 von der Türkei und islamistischen Banden besetzt. Und seitdem sind auch diese Regionen unter Besatzung. Und auch in den gleichen Jahren nach der Besatzung von Afrin sind sehr viele Menschen, also mussten sehr viele Menschen flüchten und sind sie in den Süden, in die südlichen Gebiete von Afrin geflüchtet, also nach Tel Rifat und nach Aleppo. Mhm. Und in nördlichen Quartieren von Aleppo leben seit Jahren tausende Kurdinnen, mehr als 100.000 Menschen. Gemeinsam mit den ArmenierInnen organisieren sie sich dort. Und es wurde auch vom syrischen Regime in den letzten Jahren quasi akzeptiert, dass die Quartiere eben wie Sheikh Massoud, Zehra und andere Quartiere, in denen auch christliche Menschen leben, selbst verwaltet werden. Und genau, und in den letzten Monaten haben sich die Angriffe der Türkei, vor allem Drohnenangriffe der Türkei, haben sich sehr intensiviert. Und es gab jetzt in den letzten Monaten, jeden Monat gab es mehrere Drohnenangriffe gezielt auf die Führungsfiguren der sozialen Revolution. Genau, und in der internationalen Öffentlichkeit wurde es auch mit den Reden von Erdogan, vom türkischen Staatspräsident, wurde immer wieder betont, dass dieses Gebiet, diese Autonomie von der Türkei nicht akzeptiert wird, ja. Dass die Türkei deshalb auch wieder eingreifen wird, irgendwann mal wieder. Und das ist eben heute passiert, nach unserer Meinung.
Also der äußerste Nordosten von Syrien wird jetzt für die kurdische Bewegung, für die Revolution auch als Teil von Rojava gesehen, der einfach seit Jahren besetzt ist von verschiedenen Akteuren.
Genau.
Oder? Und jetzt die erneuten Angriffe von den dschihadistischen Milizen zusammen mit der türkischen Armee, die gilt einerseits dem Regime von Assad und den regimetreuen Truppen, aber andererseits gilt dieser Angriff schon auch den Kurdinnen und Kurden.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da braucht es natürlich auch eine wichtige Unterscheidung zwischen diesen Gruppierungen. Es gibt quasi die eine Seite, die sich seit dem Anfang des Bürgerkrieges in Idlib organisiert hat. Das sind die salafistischen, die dschihadistischen Gruppierungen, die seit dem Anfang des Bürgerkrieges dort sind und gegen das Regime kämpfen und sich eigentlich auch als der syrische Arm von Al-Qaida organisiert haben. Das ist eben die Organisation, von dem heute die Medien reden. Hayat Tahrir el-Sham, Heteshe und unter dieser Organisation sind mehrere Organisationen jetzt auch beteiligt in dieser Offensive, in dieser Besatzungsoffensive. Und es sind mehr als 20 Organisationen, die auch...
Das ist ein Bündnis eigentlich.
Das ist ein Bündnis, ja. Und das ist eben auf einer Seite, und das ist eigentlich die Organisation, das Bündnis, das jetzt quasi diese Offensive gestartet hat, und in nördlichen Teilen von Syrien und im Norden und Westen von Syrien sind seit der Besatzung seit der türkischen Besatzung sind die islamistische Gruppen, dschihadistische Gruppen, die direkt von der Türkei aus ausgebildet werden, ja, seit 2015 innerhalb der türkischen Grenzen und seit 2018 eben dort sind und seit 2020/21 auch Nationalarmee Syriens haben, die aber wirklich mit dem türkischen Geld, mit dem türkischen vom türkischen Militär ausgebildet werden, finanziert werden und institutionalisiert wurden in den letzten Jahren. Und diese beiden Gruppen haben quasi gemeinsam jetzt diese Offensive gestartet, vor allem Hayat Tahrir el-Sham, und hat gesagt, dass sie für die Befreiung Syriens kämpfen, das sagen sie immer noch. Deshalb haben sie die Offensive auf Aleppo gestartet, auf eine Stadt, in der eben auch sehr viele Kurdinnen und ArmenierInnen leben. Das syrische Regime hat keinen Widerstand geleistet, zum Teil in einigen Dörfern einmal keine Kugel abgeschossen, nirgendwo. Also es gibt so Dörfer, in denen sie wirklich einfach alles hinter sich gelassen haben, all die militärischen Ausrüstungen und weggerannt sind. Und der Grund dafür ist natürlich auch der Krieg in Libanon, weil in diesen Teilen von Syrien waren vor allem iranische Milizen und Hezbollah, die eigentlich auch gegen die eben nicht Sunnit sind, die Schiit sind und die auch die gegen die dschihadistischen Gruppen dort zum Teil gekämpft haben. Und weil sie eben in den Süden gehen mussten während dem Krieg in Libanon, also jetzt wegen der jetzigen Situation, gab es eigentlich dort ein Machtvakuum. Und Hayat Tahrir el-Sham hat sich seit einem Jahr auf diese Offensive vorbereitet und sie haben eigentlich diese Gelegenheit gesehen und auf Aleppo marschiert.
Und auch für das türkische Regime, also die AKP-Regierung und das türkische Militär, kann man eigentlich sagen, ist es eine Gelegenheit, auf die sie schon lange gewartet haben. Also wenn man dem glaubt, und das muss man leider ernst nehmen, was die AKP eigentlich jeden Tag sagt, ist, dass dort eine sogenannte Pufferzone oder so etwas entstehen soll. Also das ist euphemistisch, das ist manipulative Art und Weise zu sagen, dass dort eigentlich die Rojava und das autonome kurdische Projekt angegriffen werden soll und destabilisiert werden soll. Jetzt, das ist natürlich besonders brisant, weil die Ideen der kurdischen Revolution und die Ideen von Rojava ein fundamentales Gegenkonzept ist zu der ultraautoritären und rassistischen Ideologie von der AKP, dem MHP und dem türkischen Nationalismus. Also insofern ist das nicht nur ein Angriff auf die kurdische Bevölkerung und andere Minderheiten in der Region, sondern es ist eigentlich ein Angriff, der uns alle betrifft, ein Angriff auf die politischen Freiheiten von allen Menschen, insbesondere von den Menschen, die dort in Rojava wohnen und in der Region wohnen.
Ja, also das ist, Rojava ist auch also seit 2012 auch ein Ort eigentlich für alle Menschen auf der Welt, die nach Alternativen suchen, nach Alternativen für ein besseres Leben, für ein freieres Leben, für ein menschliches Leben suchen. Und eben wie ich auch am Anfang gesagt habe, dass da findet eine soziale Revolution statt, die auch für den ganzen Mittleren Osten sehr wichtig ist, weil diese Revolution hat im Zentrum die Befreiung der Frau. Die Revolution hat im Zentrum auch das Prinzip, dass Rassismus keinen Platz haben soll in einer Gesellschaft und dass diese Revolution auch ein Prinzip hat, also eigentlich allgemein gegen Nationalstaaten und Grenzen der Nationalstaaten ist. Und aus diesem Grund wird eigentlich, es findet auch ein ideologischer Angriff jetzt auf die Revolution, die eben in Rojava stattfindet.
Das, Wenn ich etwas sagen darf, eigentlich, also im Grunde genommen ist das auch ein gutes Zeichen für uns, weil die Revolution eigentlich sehr ernst genommen wird und das wird ernsthaft als Bedrohung für ihre nationalistischen Ideologien gesehen. Und das ist eigentlich ein Zeichen von Stärke, da können wir irgendwie auch stolz darauf sein, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil das ist eben der Ort eigentlich, der einzige Ort im Moment im Mittleren Osten, an dem Menschen sich mehr oder weniger frei fühlen können, sich organisieren können und auch mit progressiveren Verständnissen, mit einer progressiven Mentalität, dass das ganze Leben dort aufbauen können.